Es gibt eine Frage, mit der ich mich seit Jahren immer wieder auseinandersetze. Interessanterweise scheint die Frage mit dem Fortschreiten meiner Entwicklung im Glauben jedes Mal an Tiefe und Facetten zu gewinnen. Dementsprechend gewinnt auch die Beantwortung dieser Frage an Komplexität, sei es im geistlichen oder auch im physischen Bereich. Man kann sie allgemein für den christlichen Weg stellen oder ganz individuell, wenn es um eine Entscheidung geht. Die Frage, sowie der Titel meiner Kurzpredigt heute lautet, was ist unser Anteil? Ich werde heute versuchen, Ihnen aufzuzeigen, worin unser Anteil besteht, wie wir diesen im alltäglichen Leben identifizieren können und ob und wie es uns möglich ist, diesen Anteil auch beizutragen. Synonyme von Anteil haben sind unter anderem beteiligt sein, partizipieren oder teilhaben. Und damit verbundene Assoziationen wären zum Beispiel seinen Beitrag leisten, etwas beitragen zu oder unter den Teilnehmenden sein. Schon hierbei wird deutlich, dass wir sowohl eine aktive als auch eine passive Komponente haben. Um an etwas teilhaben zu können, muss man seinen Teil beitragen. Ich werde später noch einmal darauf zurückkommen. Wir halten heute den letzten Tag der ungesäuerten Brote, einen hochheiligen Sabbat, als Abschluss der ersten Festzeit, die Gott als eine ewige Ordnung festgelegt hat. Dies gilt nebenbei gesagt keineswegs erst seit dem Sinai. Alljährlich lesen wir am Passahabend, dass das Passa selbst, sowie die Tage der ungesäuerten Brote, bereits in Ägypten etabliert wurden. Sie können dies später in 2. Mose 12 sowie in 2. Mose 13 in den Versen 6 bis 10 nachlesen. Diese Festtage sollten bereits heute und werden in der Zukunft von allen Menschen gehalten werden. Biblische Belege hierfür finden Sie unter anderem in Hesekiel 45, 21 sowie in Nahum 2, Vers 1. Und für eine umfassendere Studie hierzu lesen Sie bitte unsere kostenlose Broschüre Gottes heilige Jahresfeste. Aber zurück zum Anteil und was uns die Bibel darüber sagt. Schlagen Sie mit mir gemeinsam Hebräer Kapitel 3, Vers 14 auf. Hebräer Kapitel 3, Vers 14. Ich will dies aus der Schlachterbibel zitieren. Hebräer 3, Vers 14. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Hier sehen wir deutlich, dass wir durch einen aktiven Beitrag an etwas Anteil etwas anderem bekommen. Unser Beitrag ist absolut notwendig, aber keineswegs hinreichend. Gott bietet uns Anteil an seinem Reich. Hierzu ist es notwendig, wiedergeboren zu werden, in die Gottfamilie hinein. Da die Erfordernis allerdings die Freiheit von Sünde ist, und wir alle wissen, dass kein Mensch jemals sündenfrei war, musste Jesus Christus seinen Teil beitragen, damit wir Erlösung gelangen könnten. Und somit war und wurde er der einzige Mensch, der jemals sündenfrei gelebt hat. Er hat für uns das größte vorstellbare Opfer erbracht und hat sich selbst, als er vollständig Mensch war, hingegeben, um nach einem sündlosen Leben für uns die Möglichkeit der Vergebung zu bewirken. Haben wir gesündigt, dann ist es an uns, unseren Beitrag zu leisten. Zuerst müssen wir die Vergebung der Sünde erbitten, die allein durch das Opfer Christi möglich ist. Dann müssen wir, nachdem wir gesündigt haben, die von Gott angebotene Reue annehmen und erkennen. Beziehungsweise erkennen und annehmen. Erkennen tun wir durch das Gesetz. Es zeigt uns unsere Sünde und damit die Notwendigkeit, diese zu bereuen. Annehmen tun wir diese Reue durch die Abkehr von dem sündhaften Verhalten. Die Umkehr von dem Weg Satans, den wir betreten haben, indem wir sündigen. Wir sehen hier den Zusammenhang zwischen unserem aktiven Beitrag, unserem Anteil, den wir durch die Kraft des in uns lebenden Heiligen Geistes erbringen können. Und den Beitrag Christi, den er bereits erbracht hat, sowie den Beitrag Gottes des Vaters, der uns in seine Familie aufnehmen und uns das ewige Leben schenken wird. Gott hat seinen Anteil an dieser Entwicklung bereits vor der Welt erbracht. Er und sein Sohn haben sich dafür entschieden und das bereits bevor es eine physische Welt gab. Wir müssen unseren Anteil täglich erbringen, einen vergleichsweise kleinen Anteil, aber ohne Gottes Kraft wären wir nicht einmal dazu in der Lage. Wir verstehen also, dass Gott sogar einen substanziellen Beitrag zu unserem Anteil leisten muss. Betrachten wir hier zunächst einen etwas weiter gefassten Rahmen. Woran haben wir Anteil, dessen wir uns entledigen müssen? Dies ist Satans Welt und wir lesen in Offenbarung 12, dass Satan die ganze Welt verführt hat und zwar dazu, seinen Willen zu tun. Dies können Sie in Johannes 8,44 nachlesen. Somit haben auch wir für eine Zeit Anteil an dieser Welt gehabt, indem wir die Werke dieser Welt getan haben. Und noch wichtiger, wann immer wir gegen Gottes Gebote, gegen seinen Weg handeln, begeben wir uns erneut auf den Weg Satans, tragen damit zu seiner Welt bei und haben somit an seiner Welt Anteil. Jeder weiß für sich persönlich, wann das der Fall ist. Gott zeigt es uns und wir müssen reagieren. Wir sind aufgefordert, aus dieser Welt herauszukommen, uns ihren Werken nicht gleichzumachen und nichts zu ihr beizutragen. Als Beispiele könnte man hier die aktive Teilnahme an Wahlen oder Rechtsprechung nennen, sowie die Teilnahme am Kriegsdienst. Und was ist nun der Anteil, den wir haben sollen? Wenn wir dies alles eben Gesagte ablehnen und stattdessen den Weg Gottes einschlagen, den Weg der Liebe Gottes, in dem wir seine Gebote nach Kräften zu halten versuchen, so haben wir Anteil an Gottes Reich. Dies ist, wie gesagt, kein einfacher Weg. Er erfordert oftmals Grenzen zu überschreiten, die wir uns, inspiriert von Satan, selbst gesetzt haben. Und so führt dieser Weg auch zu Leid. Lesen Sie mit mir gemeinsam 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 13. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 13. Ich werde dies aus der Menge-Bibel zitieren. Sondern freut euch darüber in dem Maße, wie ihr an den Leiden Christi Anteil bekommt, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln könnt. Beachten Sie, wie dieser relativ kurze Vers sowohl mit Freude beginnt, als auch mit Freude endet. Wir werden angewiesen, uns über den Verlauf unserer Entwicklung, der auch zu Leid führen mag, freuen zu sollen, damit wir auch bei der Offenbarung der Herrlichkeit Christi erneut Freude haben werden. Was wird geschehen, wenn diese Herrlichkeit offenbart wird? Schlagen Sie bitte hier zur Offenbarung auf, Kapitel 20, Vers 6. Offenbarung, Kapitel 20 und Vers 6. Ich werde dies wieder aus der Schlachterbibel entnehmen. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wir verstehen, dass wir durch den Anteil an der ersten Auferstehung zu Gottwesen werden. Der zweite Tod hat dann keine Macht mehr über uns, weil wir nicht mehr sündigen können, da wir zu diesem Zeitpunkt Gott gleichgestaltet sein werden. Sowohl in Wesen, als auch in Gesinnung, als auch in Charakter. Wir werden Teil seiner Familie sein. Kann es einen größeren Grund für Freude geben? Auf gar keinen Fall. Nachdem wir nun einen groben Überblick gesehen haben, wo unsere Rolle, unser Anteil in der Erfüllung von Gottes Plan liegt, wenden wir uns dem eigentlichen Ursprung meiner zu Eingang gestellten Frage zu. Was ist unser Anteil? Da Gott uns seine Gebote offenbart hat, da wir also wissen, was Sünde ist, können wir mit seiner Kraft die Sünde bekämpfen. Die vorangegangenen 7 Tage haben dies in den Fokus gestellt. Und ich glaube sagen zu können, dass dieser Kampf für uns alle eine bisher nicht gekannte Qualität angenommen hat. Ich kann mich kaum erinnern, so viele Gebetsbitten in so kurzer Zeit gelesen zu haben. Und wenn ich meine eigenen Erfahrungen sowie die Gespräche mit Geschwistern zugrunde lege, dann weiß ich, dass die Angriffe noch weitaus zahlreicher und weitaus schwerer waren. Und das verdeutlicht umso mehr, wie weit die Zeit bereits fortgeschritten ist, um wie wichtig es ist, dass wir unseren Teil tun. Schließlich wissen wir aus Hebräer 12, dass wir den Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut geführt haben und dass die Zeiten noch weitaus schlimmer werden. Und außerdem müssen wir bedenken, dass die Lage noch wesentlich ernster sein kann, als wir auf uns allein gestellt ermessen können. In Epheser 5 lesen wir von den Werken der Finsternis. Diese finden zwar auch offen statt, aber in noch größerem Maße im Verborgenen, in der sprichwörtlichen Finsternis. Wir sind angewiesen dabei, zu helfen, diese Werke aufzudecken. Allerdings bedeutet das keinesfalls, dass wir diesen Kampf physisch führen sollen. Wir sollen uns nicht in die Finsternis begeben. Gott sieht diese Werke bereits klar und deutlich. Und er ist sehr zornig darüber, da können wir sicher sein. Vielmehr sollten wir dabei helfen, indem wir Christi Wiederkehr beschleunigen. Und als Gemeinschaft tun wir das, indem wir untereinander die Liebe Gottes haben, sodass der verständige Blick dies auch wahrnimmt. Christus mahnte, dass man uns daran erkennen soll. Darüber hinaus arbeiten wir alle daran, dass das Evangelium vom Reich Gottes der Welt zu einem Zeugnis gepredigt wird. Und ich sage ganz bewusst alle, weil wir durch unser Leben vor der Welt Zeugnis ablegen. Wir müssen uns diesbezüglich immer selbst prüfen, immer versuchen, dem höchsten Standard gerecht zu werden. Und glauben Sie mir, wenn ich sage wir, dann meine ich zuallererst mich selbst. Als höchsten Standard haben wir Gottes Gesetz. Um die Kraft und die Fähigkeit zu erlangen, es den Buchstaben wie dem Geiste nach halten zu können, sind gewisse Voraussetzungen notwendig. Wir müssen bereit sein, uns Gott unterzuordnen, den geistlichen Kampf gegen unsere Natur aufzunehmen, gegen die Gesellschaft und gegen Satan selbst. Wir müssen danach trachten, Gott so nahe wie nur möglich zu sein. Wir müssen uns von seinem Geist in jeder Beziehung leiten lassen. Und wir müssen durch seinen Geist der Kraft und durch seinen Glauben handeln. Als Christen wissen wir, dass Gott für uns eintritt, dass er unsere Kämpfe führt. In meiner letzten Kurzpredigt habe ich aufgezeigt, dass wir alleine durch die Kraft Gottes in der Lage sind, unsere Aufgaben und Prüfungen in Angriff zu nehmen und diese auch zu meistern. Wie stellt sich das nun im Einzelnen dar? Was ist unser Anteil an Prüfungen? Wie trifft man eine Entscheidung? Als Menschen kennen wir die unmittelbare Zukunft nicht, aber wir müssen täglich entscheiden, unseren Beitrag in dieser Welt zu leisten. Dies kann sich auf unseren Beruf beziehen, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen oder ganz einfach auf eine Tätigkeit im oder eine Anschaffung für den Haushalt. Ganz besonders aber geht es um unseren Anteil am Werk Gottes, unseren Beitrag zur Gemeinde, am Leben unserer Geschwister und an der Unterstützung für unsere Predigerschaft. In der Bibel finden wir nicht für jedes Problem die direkte Antwort, wohl aber den Rahmen, der zur richtigen Entscheidung in jeder Situation führt. Gibt es immer nur eine richtige Entscheidung? Und wenn ja, wie kann man diese zuvor erkennen? Bei einigen Dingen ist es ganz simpel. Nehmen wir reine oder unreine Nahrung zu uns? Halten wir den Sabbat oder halten wir den Sonntag? Feiern wir Gottes Jahresfeste oder feiern wir die heidnischen Feste der Welt? Durch Gottes Erkenntnis kennen wir die Antwort und durch seine Kraft können wir sie anwenden. Aber auch hier wird die Zeit kommen, und wir sehen es bereits jetzt an den aktuellen Geschehnissen, wenn die Antwort zwar weiterhin simpel und eindeutig sein wird, die Einhaltung aber nicht mehr so einfach ist. Wie sieht es aber mit Entscheidungen aus, die eben nicht so eindeutig sind? Wir alle kennen solche Situationen. Die erste zu treffende Entscheidung ist weder als falsch noch als richtig einzuordnen. Wir mögen vielleicht das Ziel kennen, aber wir wissen nicht genau den Weg dorthin. Woher wissen wir, was unser Anteil ist, wie wir uns entscheiden sollen und wie es dann weitergeht? Wenn wir die Beispiele in der Bibel betrachten, dann sehen wir, dass oftmals Entscheidungen getroffen wurden, die sich dann als, sagen wir mal, suboptimal herausgestellt haben. Diese haben dann natürlich Konsequenzen, aber vor allem haben sie zu weiteren Entscheidungen geführt. Nicht umsonst ist es ein Weg, den wir beschreiten. Jede Entscheidung ist eine Prüfung und jede Prüfung ist zu unserem Besten. Und wie hilft uns das jetzt, wenn es darum geht, dass wir unsicher sind, was zu tun ist? Unsicher, ob der nächste Schritt der richtige ist? Unsicher, was unser Anteil an der Situation ist? Wiederum, simpel, aber nicht einfach die Antwort. Wir müssen uns stattdessen auf das konzentrieren, was sicher ist. Sicher ist, dass Gott an unserer Seite ist. Sicher ist, dass Gott unser Bestes will und vor allem auch weiß, was das ist. Und sicher ist, dass Gott uns niemals verlassen wird, wenn wir ihn nicht verlassen. Wir können uns also in jeder gegebenen Situation darauf vertrauen, dass Gott unsere Nöte sieht. Durch das Vertrauen in seine Führung können wir aus Glauben handeln. Die Bibel, Gottes Wort, gibt uns den Rahmen vor. Gottes Geist, der in uns lebt, gibt uns die Orientierung und die Kraft. Und der Glaube gibt uns den Mut, den ersten Schritt zu tun. Schlagen Sie bitte mit mir gemeinsam 1. Mose Kapitel 12 auf. 1. Mose Kapitel 12 und wir lesen die Verse 1 und 4. 1. Mose 12 und die Verse 1 und 4. Ich lese wiederum aus der Menge Bibel. Vers 1. Der Herr sprach zu Abraham: Verlass dein Land und deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Und weiter in Vers 4. Da machte sich Abraham auf den Weg, wie der Herr ihm geboten hatte. Auch Lot zog mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran aufbrach. Wir lesen hier nicht, dass Abraham erst genaue Erkundigungen einzog, dass er Gott fragte, ob er nach Norden oder nach Süden ziehen sollte oder wie lange die Reise sein würde. Gott sagte eindeutig, dass er zunächst sein Land verlassen sollte und dann würde Gott ihm zeigen, wie er seinen Zielort erreichen würde. Abraham tat aus Glauben heraus den ersten Schritt. Er ging den Weg Gottes, indem er Gott vertraute. Er verstand, dass es sein Anteil war, zu packen und sich auf den Weg zu machen. Er tat dies offensichtlich mit solcher Sicherheit und Überzeugung, dass sein Haus und Lot ihm unbesehen folgten. Und das, obwohl es ihm gut ging, wie er lebte und wo er lebte, und er auch nicht mehr der Jüngste war. Wir sehen, wie wichtig es ist, zu handeln. Nicht aus blindem Aktionismus oder Impulsivität heraus, sondern aus Glauben. Aber es ist wichtig, zu handeln. Denken wir auch an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Sie können dies später in Matthäus 25 in den Versen 14 bis 30 nachlesen. Die unterschiedlichen Resultate der Knechte zeigen, dass unterschiedlich erfolgreiche Entscheidungen getroffen wurden. Anders der unnütze Knecht. Der entschied sich dafür, nicht zu handeln. Er weigerte sich, seinen Teil zu tun. Dies dient uns zur Warnung. Wir kennen Gott, weil er uns erkannt hat. Wir zeigen unser Vertrauen in ihn, indem wir den ersten Schritt tun. Nicht blind, sondern nach Gebet und Nachsinnen. Vielleicht auch Fasten. Wir können auch die Predigerschaft um Rat bitten. Wir haben viele Möglichkeiten von Gott. Aber wichtig ist, dass wir etwas tun. Wenn wir unseren Teil nicht tun, dann kann Gott auch nicht für uns handeln. Wir haben zu Anfang gehört, dass sogar unser Anteil nur durch die Kraft Gottes vollbracht werden kann. Wie also könnten wir uns dafür entscheiden, nichts zu tun? Wir müssen Mut zeigen, weil Gott uns diesen Mut gibt. Gott erschafft Situationen oder er lässt diese zu, weil er sehen will, wie wir uns entscheiden. Er will sehen, dass wir auf seine Führung verlassen, wenn unser menschlicher Verstand die Lösung nicht bietet. Und wie sollte er auch? Unsere Natur, die Gesellschaft und hinter allem, aber auch ganz direkt, versucht Satan, uns Dinge einzureden wie, das kannst du nicht. Ob das richtig ist, was sagen wohl die anderen dazu? Und wenn das genau das Falsche ist, kann ich hier wieder was richtig machen? Satan betrügt uns. Seit Erschaffung der Menschheit versucht er uns davon zu überzeugen, dass Gott nicht das Beste für uns im Sinn hat. Wir dürfen niemals auf ihn hören. Wir dürfen uns nicht von Satan beirren lassen, nicht zum Stillstand kommen, weil wir nicht sofort erkennen, was das Richtige ist. Wenn wir mitten auf der Straße stehen, dann müssen wir die Straße verlassen, um nicht überfahren zu werden. Wir können links oder rechts gehen. Und ja, es könnte sich herausstellen, dass es scheinbar die falsche Seite ist, die wir zunächst gewählt haben. Aber Gott ist es, der die Situation erschaffen hat. Handeln wir weiterhin im Vertrauen auf ihn, dann wird er entweder einen Ausweg bereitstellen oder es wird offenbar, dass es einen Grund für uns gab und wir tatsächlich genau dort sind, wo wir sein sollten. Manchmal kämpfen wir mit einem Problem und es scheint überhaupt keine Lösung zu geben. Egal wie wir es betrachten und beleuchten, wir schaffen es einfach nicht, uns dieses Problems zu entledigen. Aber glauben wir deswegen, dass Gott das nicht sieht? Das dürfen wir niemals tun. Wir dürfen nicht verzweifeln. Wir wissen nicht, wie nah wir der Lösung bereits sind. Gott kann jederzeit Himmel und Erde in Bewegung setzen und die Situation zu unserem Besten wenden. Vielleicht liegt die Lösung für unser Problem auch ganz woanders. Haben wir uns zu sehr auf unser eigenes Leben fokussiert und übersehen etwas in unserer Umgebung? Beschäftigen wir uns ausschließlich mit unserem Problem und sehen das Leid oder das Bedürfnis unserer Geschwister nicht? Dann ist es sehr gut möglich, dass Gott will, dass wir auch auf die Bedürfnisse unseres Nächsten achten. Dass wir jemand anderem helfen sollen, sein Problem zu lösen. Oder einfach unsere Liebe beweisen, indem wir da sind und wenn wir gebraucht werden. Und wenn wir uns danach unserem Problem erneut zuwenden, dann hat Gott vielleicht schon gehandelt. Christus sagt uns in Matthäus 25, 40, was wir dem Geringsten seiner Brüder getan haben, das haben wir ihm getan. Wie könnte er dann nicht für uns eintreten? Haben wir Vertrauen? Ich möchte mit einem Beispiel abschließen. Stellen Sie sich Gottes Führung vor wie die eines Navigationsgerätes. Natürlich muss man wissen, wo man hin will, um das Ziel eingeben zu können. Aber dann kommt man zunächst nicht zwingend weiter, denn das Navigationsgerät weiß nicht, in welche Richtung man steht, ob man erst eine Einfahrt verlassen oder einfach rückwärts ausparken muss. Wie Abraham muss man erstmal losfahren. Dann, nach kurzer Zeit, sagt einem das Navigationsgerät auch schon, wie es weitergeht. Ist man zunächst links gefahren, weil rechts eine Baustelle war? Raten Sie, was passiert? Die Route wird neu berechnet, Ihre Ankunftszeit verschiebt sich eventuell etwas nach hinten. Sind Sie auf der Autobahn? Haben Sie schon mal in Gedanken eine Ausfahrt verpasst? Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht der Einzige von Ihnen bin, der das schon mal erlebt hat. Raten Sie, was passiert? Das Navigationsgerät berechnet eine alternative Route. Eins jedoch bleibt davon unberührt. Das Ziel, was Sie eingegeben haben. Ähnlich hilft uns Gott. Er leitet uns auch dann noch weiter oder gegebenenfalls auf einem Umweg, wenn wir einmal nicht die richtige Ausfahrt genommen haben. Wir müssen ihm lediglich vertrauen und unseren Teil tun, nämlich handeln. Dann können wir auch voller Freude die neue Situation annehmen, da wir wissen, dass wir dennoch zum Ziel kommen werden. Und wenn auch eine Verspätung manchmal ärgerlich erscheinen mag, wir wissen nicht, wozu es gut ist. Gott weiß es schon. Haben wir Vertrauen? Zeigen wir Mut? Nehmen wir Anteil am Leben anderer? Arbeiten wir aktiv am Werk der Gemeinde mit? Tragen wir unseren Teil bei? Denn Gott hat seinen Teil bereits beigetragen. Lesen wir gemeinsam zum Abschluss 2. Mose 23, 15. 2. Mose 23, Vers 15. Ich werde dies aus der Elberfelder Bibel entnehmen. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit im Monat Abib. Denn in diesem bist du aus Ägypten gezogen, und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Tragen wir nun unseren Teil bei, indem wir Gottes Anordnung befolgen und ein freiwilliges Opfer bringen. Und denken wir auch hierbei daran, uns zu prüfen, denn Gott hat einen freundlichen und freudigen Geber lieb.